sprechen wir über Mord. Der Fall Klaus Bräunig, der SWR Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Grüß Gott, zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord. Und guten Tag, Mr. Strafrecht Thomas Fischer, Sie könnten den Schluck Kaffee noch trinken.
Hallo Herr Schmidt, das schiebe ich noch etwas auf.
Na gut, wir sind ja schon in diesem Podcast eine Menge gewohnt, aber Sie und ich sind ja auch außerhalb dieses Podcastes eifrige Streiter für ein Mindestmaß an juristischer Präzision und deshalb rollen sich bei uns beiden die Fußnägel, wenn es zum Beispiel heißt, lebenslänglich sind 15 Jahre. Zwei Fehler in einem Satz, oder?
Kann man so sagen, ja. Der erste ist lässlich, der zweite, sagen wir mal, liegt schon deutlich daneben.
Lebenslang und lebenslänglich. Ist es wichtig, das zu unterscheiden? Oder ist
Nein, es ist nur stilistisch.
Die manierierte Sprache der Juristen.
Ja, eigentlich nicht manieriert, aber doch, sagen wir mal, es klingt etwas seltsam, wenn man länglich sagt.
Und deswegen sprechen wir eigentlich
mühsam. Also sie zieht sich ja nicht länglich in die Länge, sondern sie ist halt einfach lang.
Und sie ist lebenslang, genau. Und auch wir Journalisten bemühen uns um Präzision und machen es dann doch auch gerne in Überschriften häufig falsch. Aber dieser andere Satz, der beschäftigt uns, und da glaube ich, ist es auch wichtiger, da nochmal drüber zu sprechen, 15 Jahre ist gleich lebenslang. Wir haben den Irrtum schon ein, zwei Mal angesprochen, aber man kann es, glaube ich, nicht oft genug tun.
Ja, lebenslang ist lebenslang. Und 15 Jahre ist die Mindestverbüßungszeit. So kann man es kurz zusammenfassen. Das bedeutet, eine Strafrestaussetzung zur Bewährung ist bei lebenslanger Freiheitsstrafe frühestens nach 15 Jahren möglich. Das heißt aber nicht, dass sie nach 15 Jahren dann auch stattfindet, sondern man kann nach 15 Jahren, inklusive der U-Haft, wenn sie angerechnet wird, einen Antrag stellen bei der Strafvollstreckungskammer, dass der Strafrest der lebenslangen Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt wird. In der Praxis klappt das sehr selten nach 15 Jahren. Es kann im Einzelfall mal so sein. Das kommt halt auf die Voraussetzungen des § 57 StGB an, also die Voraussetzungen für die Strafrestaussetzung, Prognose und so weiter, Persönlichkeit der betroffenen Person. Und meistens so im Durchschnitt ist es bei dem in Anführungszeichen normalen Lebenslang so zwischen 17 und 20 Jahren.
Und es hat auch damit zu tun, ich formuliere es als Frage, ein Rechtsanwalt hat mir das neulich so als seine Theorie gesagt, wie gut eigentlich ein lebenslang Verurteilter am Ende seiner Haftzeit noch verteidigt ist. Also auf gut Deutsch, wann der Strafverteidiger mit ihm zusammen oder ohne ihn die entsprechenden Anträge stellt, weil man es gerne dann mal, wenn der Mandant nicht drängelt oder wenn der Rechtsanwalt nicht sehr sorgfältig ist, nicht gleich sofort macht und dann verzögert sich das alles und dann wird die Strafe unter Umständen auch dadurch länger, dass niemand so richtig drauf guckt. Gute Theorie?
Ja, ich kann das nicht verifizieren, aber fällt jetzt auch nicht wirklich dazu ein. Also eine ordentliche und engagierte Strafverteidigung ist immer nützlich.
Und den Antrag braucht es, sonst passiert nichts,
oder? Natürlich, einen Antrag braucht es. Es stellen ja auch nicht alle Anträge. Man kann das, was ich vorhin sagte, noch insoweit ergänzen, dass bei der sogenannten Feststellung der besonderen Schwere der Schuld die durchschnittliche Verbüßungsdauer bei ungefähr 24 Jahren liegt. Aber auch das ist nur ein statistischer Wert. Im Einzelfall kann das natürlich auch länger sein, es kann auch mal kürzer sein. Und es gibt aber natürlich auch durchaus nicht wenige zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilte Menschen, für die es wirklich im buchstäblichen Sinne lebenslang ist, weil die entweder in der Haft versterben oder weil sie keinen Antrag stellen. Also wenn man eine sehr lange Zeit im Justizvollzug verbringt und da auch dann auf eine gewisse Weise abstumpft und regrediert, auch sagen wir mal psychisch und sozial und so weiter, und keinerlei Kontakte mehr zur Außenwelt hat, Familie, Freunde, Bekannte, alles längst in der Vergangenheit versunken, keine Chance nochmal in den Arbeitsprozess einzusteigen, dann ist man irgendwie Hausarbeiter in der JVA und dann denkt man, jetzt hier habe ich mein Zimmer und meine Hobbys und meine gemütliche Dusche und da bleibe ich halt, ist dann auch egal. Mhm. Abgesehen davon, wie gesagt, sterben auch nicht ganz wenige, weil viele Leute, die solche langen Strafen kriegen und in Haft sind, natürlich auch kein gesundes Leben geführt haben. Mhm. Und auch dann, sagen wir mal, unterhalb der normalen Lebenserwartungsgrenze schon schwer krank werden und sterben.
Mhm. 53 Jahre Haft ist aber schon außergewöhnlich viel, oder? Das können wir mit Fug und Recht sagen.
Das kann man in der Tat sagen. Es gibt natürlich immer Extreme, aber das ist, glaube ich, natürlich eine Rekordzahl.
Eine der längsten Haftstrafen, die es in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben hat, gegenüber einem Gefangenen, Herrn Bräunig, der selber sagt, er will aber raus, er wollte aber raus. Er hat das immer wieder betont. Das ist ein durchaus aktueller Fall, auch wenn die Tat entsprechend natürlich lange, lange, lange zurückliegt. Aber immer wieder hat es dieser Fall auch in die Medienöffentlichkeit geschafft, auch durch eine Sendung der ARD Crime Time. Ich kann allen, die das Thema interessiert, sehr empfehlen, in der ARD Mediathek da mal reinzuschauen. Da lernt man Herrn Bräunig kennen. 53 Jahre hat er in Haft gesessen. Hören wir rein, worum es in dem Fall geht.
Eine Bluttat, die 1970 nicht nur im Raum Mainz für Entsetzen sorgt.
2 Monate nach der Tat wird Klaus Bräunig festgenommen. Mehrfach ist er als Spanner und Exhibitionist in Mainz aufgefallen.
Es gibt keine Beweise, keine DNA-Spuren.
Insgesamt 3-mal gestand er diese Tat, widerrief sein Geständnis aber sofort.
Die Anwältin will nach 50 Jahren einen Justizirrtum beweisen.
Ich will draußen noch ein bisschen leben. Ich will nicht hier im Knast sterben. Ich kämpfe um mein Recht. Mehr will ich doch nicht.
Es kommt 20, 30 Jahre zu spät.
Der Fall Klaus Bräunig spielt in Mainz und Isabel de May fasst ihn zusammen.
Um heimlich Frauen zu beobachten, schleicht Klaus Bräunig nachts in Mainz um die Häuser. Als sich der 25-Jährige im Juni 1970 wieder einem Haus nähert, wird er festgenommen. Die Polizei hält ihn nicht nur für einen Spanner, sondern für einen Mörder. Klaus Bräunig soll in der Nacht auf den 13. April 1970 die 49 Jahre alte Kinderärztin Margot G. und deren 17-jährige Tochter Dorothea in ihrer Villa mit einem Messer getötet haben. Es gibt keine Einbruchsspuren, die Tatwaffe wird nie gefunden. Eine Reinigungskraft putzt am Morgen im Haus. Da sie das Schlafzimmer und das Zimmer des Mädchens nicht betritt, bemerkt sie die Leichen nicht. Dorotheas Vater war in der Tatnacht auf Geschäftsreise. Der Polizei berichtet er von einem Spanner, der schon 2 Nächte zuvor im Garten gestanden habe. Die Polizei beginnt, die Gegend zu überwachen. Am Abend des 21. Juni 1970 entdeckt sie Klaus Bräunig in einem Garten. Auf Strümpfen nähert er sich einem Haus. Nach einer Verfolgungsjagd wird er festgenommen. Über Tage wird er ohne Anwalt vernommen. Bräunig gesteht, als Spanner unterwegs gewesen zu sein. Er gesteht auch, bereits im Jahr zuvor ein Mädchen in dessen Zimmer mit einem Stein lebensgefährlich verletzt zu haben. Und er gesteht, Margot und Dorothea G. ermordet zu haben. 3-mal hat Klaus Bräunig die Tat eingeräumt. 3-mal hat er sein Geständnis widerrufen. Mittlerweile beteuert er seit einem halben Jahrhundert, kein Mörder zu sein. Klaus Bräunig ist von geringer Intelligenz. Aufgewachsen im rheinland-pfälzischen Prüm hat er die Schule nach der 6. Klasse abgebrochen und sich als Hilfsarbeiter durchgeschlagen. Er habe die Morde nur gestanden, um Ruhe zu haben, sagt er später. Das Landgericht Mainz hat keine Zweifel an seiner Täterschaft und verurteilt ihn im Juli 1972 zu lebenslanger Haft. Ab 1991 werden ihm Lockerungen gewährt. Er kommt in den offenen Vollzug, bekommt Hafturlaub, darf eine eigene Wohnung beziehen. Als bei ihm Pornos, Damenunterwäsche, 51 Kabelbinder, ein Fernglas und rund 100 ausgeschnittene Köpfe von Frauen aus Zeitschriften entdeckt werden, muss er zurück in den geschlossenen Vollzug. Spätere Lockerungen werden nach ähnlichen Funden erneut gestrichen. Ab 2017 ist er wieder im offenen Vollzug, fortan ohne Beanstandungen. Um Bräunig endgültig aus dem Gefängnis zu holen, zieht seine Anwältin bis vors Bundesverfassungsgericht. Am 29. September 2023 kommt er nach 53 Jahren im Gefängnis auf Bewährung frei. Im Alter von 79 Jahren.
Ja, Thomas Fischer, vielleicht die längste Haftstrafe. So steht es jedenfalls in verschiedenen Statistiken. So wird es über den Fall gesagt. Auf jeden Fall eine extrem lange Haftstrafe und ein durchaus interessanter Vollzug. Wenn wir bedenken, dass es am Anfang noch umstritten war, kommt er denn als Täter in Frage? Dann gibt es das Schwurgerichtsurteil, das ihn schuldig spricht. Dann eine sehr, sehr lange Haftzeit. Und dann in der ersten Freigangsphase passieren sehr einschlägige Dinge. Ist das der richtige Punkt, sich dem Fall zu nähern, dass wir vielleicht auch mit dem Nachhaftverhalten oder dem Freigangsverhalten anfangen, uns diesem Fall nochmal zu nähern, oder wollen wir weiter vorne anfangen? Oder wollen wir über die entsetzliche Fehlerkultur in diesem Fall sprechen? Sie haben ja eingangs gesagt, in der Pressemappe, die wir Ihnen zusammengestellt haben zu dem Fall, hat Sie der schönste Artikel der vergangenen Wochen erreicht, wenn es um Gerichtsberichterstattung geht. Also ganz ironisch gesagt.
Das ist in der Tat wahr. Die Presse hat sich ja vielfach mit diesem Fall beschäftigt und immer wieder mit denselben Dingen und letzten Endes dann auch natürlich mit der Vollstreckungs- und Vollzugsfrage. Und da stößt man in der Pressemappe dann schon auf Berichte, die selbst unter Berücksichtigung des durchschnittlich gelegentlich als suboptimal anzusehenden Kenntnisstandes von Gerichtsreportern doch nochmal nach unten deutlich ausrutschen.
Dann sagen wir jetzt nicht, welche Regionalzeitung aus dem Ortenaukreis es war, und wenden uns dem Artikel zu. Was haben Sie gefunden?
Naja, das kann man sagen. Selten findet man so viele, so schöne Fehler auf engem Raum. Also es ist schon nicht schlecht. Ich habe mir so 2, 3 oder 4 angestrichen. Sagen wir mal, lebenslange Freiheitsstrafe nicht unter 10 Jahren. Ist eine auch sprachlich, logisch.
Auch logisch etwas problematische Formulierung.
Ja. Dann ist die Rede von, die lebenslange Freiheitsstrafe kann nach dem Paragraph 54 nicht als eine Gesamtstrafe angewendet werden. Und das Gegenteil ist richtig. Oder selbst ein mehrfacher Mörder wird so nach deutschem Strafrecht immer nur maximal 15 Jahre Freiheitsentzug erhalten.
Darüber sprachen wir schon.
Das widerspricht jetzt wiederum dem letzten Satz und ist natürlich auch grottenfalsch. Oder hinzu kommt dann die besondere Schwere der Schuld, was ja auch wiederum falsch ist, weil es ja gar nichts mit der Strafe unmittelbar zu tun hat. Und letzter Gag noch, sind die heranwachsenden Jugendlichen, bei denen es dann angeblich anders sein soll. Heranwachsende Jugendliche ist aber ein
entweder oder
Widerspruch in sich, weil entweder ist man jugendlich oder man ist heranwachsend. Also auf dieser Basis dann über solche Fälle zu berichten und Spekulationen bei den Lesern auszulösen, das scheint mir, sagen wir mal, nicht glücklich.
Ja, ist so ein bisschen schwierig, wenn wir jetzt hier beide in die Medienschelte einschwingen. Mich beschäftigt in diesem Fall der Satz, den ich immer wieder gelesen und gehört habe. In diesem Fall gibt es keine Beweise, nur Indizien. Auch darüber haben wir ja schon sehr häufig an dieser Stelle gesprochen. Wir müssen da irgendwie nochmal Struktur reinkriegen.
Ja gut, die Medienschelte ist natürlich... Ich weiß schon, dass man mit Journalisten nicht über Medienschelte sprechen sollte, aber gelegentlich darf man schon. Meistens ist ja doch eher von Justizschelte die Rede in Podcasts wie unserem oder mit ähnlicher Thematik. Und da muss man auch gelegentlich mal sagen, dass die Presse auch manchmal selbstverständlich immer nur im Einzelfall deutlich daneben haut.
Ja, und alle, die wir arbeiten, machen wir Fehler. Wenn ich mich unglücklich in Richtung Sportberichterstattung bewege, können meine Kollegen nicht ertragen, was ich so formuliere und sage.
Und ich habe ja auch schon Auskunft dazu gegeben, dass ich bestimmte Urteile, die wir hier besprochen haben, für mit die schlechtesten halte, die ich gesehen habe. Auch das, es kommt halt vor, dass man zu handwerklichen Fehlern dann auch mal ein klares Wort sagen muss.
Gut, also dann haben wir das über diesen Zeitungsartikel getan. Aber jetzt würde ich trotzdem nochmal versuchen, dass wir uns eine vernünftige Struktur geben, wie wir uns diesem Fall und den diversen Fragen, die sich stellen, nähern. Und das könnte man jetzt entweder von hinten machen, wie es eigentlich streng verboten ist in der Strafrechtswissenschaft, und sagen, das, was nach der Strafhaft kam oder in der Zeit des Freigangs kam, das nehmen wir als Indiz für das, was ganz am Anfang passiert sein soll. Finde ich, drängt sich ja ehrlicherweise bei aller Unzulässigkeit so ein bisschen auf, zu sagen, kaum kommt er in den Freigang, sammelt er Kabelbinder, Frauenfotos und eine gewisse Form der Pornografie. Oder ist das jetzt auch so von mir daneben, dass wir diesen Gedanken sofort verwerfen und ganz vorne anfangen?
Ja, vielleicht sollte man schon vorne anfangen, obwohl Sie haben natürlich völlig recht, die Dinge sich auf eine gewisse Weise miteinander verbinden, und dann retrospektiv. Eine Besonderheit des Falles ist ja, dass ständig darüber gesprochen wurde und sehr intensiv darüber gesprochen wurde, ob diese Verurteilung von 1972, ob diese Verurteilung überhaupt richtig war oder also sachlich richtig oder ob er nicht unschuldig ist. Und wie wir gehört haben, hält er sich auch heute, ich glaube, er lebt jetzt in einem Pflegeheim, wie ich gelesen habe, hält er sich auch heute noch für unschuldig oder bezeichnet sich als unschuldig. Und hat das auch während der Haftzeit getan, nicht aber während des Ermittlungsverfahrens. Und darüber wird halt sehr stark spekuliert. Und dies im Zusammenhang mit dieser doch exorbitant langen Haftdauer führt natürlich dazu, dass man sagt, könnte es sein, dass jemand 53 Jahre lang völlig unschuldig im Gefängnis sitzt. Deshalb wird immer wieder spekuliert oder gemutmaßt oder ermittelt. Es sind ja auch wieder Aufnahmeverfahren beantragt worden, ohne Erfolg, ob er die Tat wirklich begangen habe. Und wenn man jetzt auch die Zusammenfassung sich anhört, die wir vorhin gehört haben, das stimmte natürlich alles. Es kamen aber schon noch auch ein paar andere Sachen dazu. Also Ihrem Hinweis, es gibt nur Indizien oder keine Indizien oder so, das ist ja immer wieder auch eine gern benutzte Formulierung, die häufig in falsche Richtung führt. Indizien sind Beweisanzeichen. Und das Gericht, das über die Tat dann zu entscheiden hat und die Feststellung zu treffen hat, das war ja bei der Tat nicht dabei. Also es gibt ja immer nur Beweisanzeichen. Auch ein Geständnis ist ein Beweisanzeichen auf seine Weise oder eine Zeugenaussage oder eine Videoaufnahme oder eine Blutspur oder was auch immer. Das sind alles Beweisanzeichen und daraus muss man dann am Schluss eine Feststellung treffen oder auch nicht. In diesem Fall, Reunig, war es ja so, dass er zum einen da in der Gegend unterwegs war, als er festgenommen wurde. Um jetzt mal ein paar Beispiele zu nennen. Es gab aber auch vorher schon offenbar zwei Überfälle auf junge Frauen, die er begangen hatte. Einmal hatte eine junge Frau, in deren Zimmer er eingedrungen war, mit einer Taschenlampe am Kopf verletzt. Und beim anderen Mal hat er ebenfalls eine Frau sexuell bedrängt und dann relativ schwer verletzt mit einem Stein am Kopf. Also es ist jetzt nicht so, dass der Verurteilte jetzt nur so ein harmloser, auf Socken herumschleichender, ängstlicher Spanner war, der da vor den Schlafzimmerfenstern herumschlich, sondern er hatte schon die Tendenz, diese Distanz deutlich zu verkürzen und dann auch gegebenenfalls Gewalt anzuwenden. Das ist ja immerhin auch ein Indiz und das hat ja auch die Schwurgerichtskammer damals intensiv gewürdigt. Es gab auch Gesichtspunkte, soweit man das den Presseberichten entnehmen kann, die gegen seine Täterschaft sprachen. Er hat sich bei der Beschreibung der Tat in seinen drei Geständnissen, ich glaube zwei bei der Polizei und eins beim Ermittlungsrichter ohne Polizei, hat er sich dann in sogenannte Widersprüche verwickelt. Das heißt, er hat Sachen geschildert aus dem Haus oder so, die so gar nicht sein konnten. Er hat bei einer Tatortbegehung zwar geschildert, wie er da eingestiegen sei, konnte das aber nicht nachvollziehen, weil er nicht es geschafft hat. Und was mir noch in Erinnerung ist, er hatte geschildert, dass er das Tatmesser im Badezimmer vom Blut gereinigt habe. Und als man ihn ins Badezimmer geführt hat, war er nicht dazu in der Lage, diese Wasserhahngarnitur überhaupt zu bedienen. Das sind natürlich Auffälligkeiten, die kann man sich auch wieder
so oder so erklären.
Man weiß es nicht. Und es wurde halt damals schon und später noch mehr darüber gestritten, ob die Vernehmung überhaupt lege artis durchgeführt wurde, ob er da bedroht, beschimpft, ob ihm irgendwas versprochen wurde, ob die Protokolle richtig geschrieben wurden. Er hatte keinen Verteidiger während der polizeilichen Vernehmungen.
Wochenlang nicht. Der Gefängnispfarrer hat dann an irgendeinem Punkt gesagt, du brauchst einen. So er soll es gesagt haben, ich dachte, ich muss ihn selber bezahlen und kann es mir nicht leisten.
Ja, all das sind natürlich Dinge, die heute so nicht mehr vorkommen würden und die auch Bedenken erzeugen müssen. Andererseits, es ist ja nun wirklich 55 Jahre her und außer Presseberichten haben wir ja nichts, dass wir das jetzt nicht nachvollziehen können. Wir können den Prozess nicht nachträglich nochmal führen. Das Schwurgericht hat damals die Beweislage so gesehen und das Urteil ist rechtskräftig geworden. Dass man da jetzt, wenn jemand so lange in Haft sitzt und die ganze Zeit dann sagt, ich bin aber unschuldig, obwohl er es dreimal gestanden, dann wieder widerrufen hat, intellektuell nicht gerade gut ausgestattet ist, was auch so Falschgeständnisse natürlich begünstigt.
Wir denken an den Fall des Bauern Rupp.
Ja, zum Beispiel daran, ja. Also alles ist möglich, aber wenn alles möglich ist, dann wird man schon sagen können, es spricht jetzt auch nicht die überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Justiz alles falsch gemacht hat. Es gab durchaus schwerwiegende Indizien gegen ihn und das Landgericht hat die so gewürdigt, wie es sie gewürdigt hat. Und man kann 50 Jahre alte Prozesse nicht, jedenfalls aus unserer Position, nicht aufarbeiten auf der Grundlage von Presseberichten.
Eine der letzten Entwicklungen in dem Fall, bevor er dann freigekommen ist, etwas, was auch in den Filmen der ARD Crime Time sehr eindrucksvoll erzählt wird. In der ARD Mediathek kann man das nachschauen. Das ist die Geschichte, dass die damalige Anwältin von ihm sagt, ich habe da was gefunden, vor 53 Jahren, es kann noch so und so gewesen sein, ich präsentiere hier quasi einen alternativen Täter. Das wirkt auf der einen Seite durchaus bedenkenswert und überzeugend, auf der anderen Seite ist es so ein bisschen ja schon auch eindrucksvoll, wie eine Anwältin, die dem Augenschein nach wirklich deutlich jünger ist als das ganze Tatgeschehen, mit großer Überzeugung sagt, dass da was ist, was 1970 ganz anders gewesen ist. Hat das überhaupt eine theoretische Chance, dass man nach einer so langen Zeit wirklich eine ganze Kausalkette ins Wanken, zum Stürzen bringt, eine Wiederaufnahme kriegt, einen anderen Täter überführt?
Ja, das kann schon von Bedeutung sein. Ich glaube nicht, dass da das Alter oder sagen wir die Altersdistanz zwischen Tat und einem späteren Wiederaufnahmeanwalt beispielsweise eine Rolle spielt. Es gibt eine bestimmte Anzahl von gesetzlichen Wiederaufnahmegründen. Und in diesem Fall war es natürlich der Aufnahmegrund eines neuen Beweismittels. Und soweit ich mich entsinne, war es ja so, dass die Polizei damals eine ganze Menge Spurenakten angelegt hatte, sich dann aber relativ zügig nach der Festnahme des Beschuldigten Bräunig festgelegt hatte darauf, dass er es mit hoher Wahrscheinlichkeit sei und hat dann die Spurenakten nicht sehr intensiv oder gar nicht weiter verfolgt und auch mit der Anklage nicht vorgelegt. Das kann man natürlich dann als neues Beweismittel ansehen. Das führt aber noch nicht dazu, dass wenn man irgendein neues Beweismittel präsentiert, dass dann die Wiederaufnahme sozusagen auch schon
gesetzt wäre.
Auch schon, so ist es, auch schon in der Tasche sei, sondern das Wiederaufnahmegericht muss sich das halt genau anschauen, wenn die Wiederaufnahme zulässig überhaupt beantragt wurde und dann in einem sozusagen Zwischenverfahren, Vorverfahren, wie man es nennen will, die neu vorgelegten Beweise für den Fall, dass sie sich als valide erweisen sollten, mit der alten Beweislage vergleichen, also praktisch eine Prognose hinsichtlich der Validität und der Bedeutung dieses Beweismittels für den Fall abgeben. Und das ist halt eine sehr hohe Hürde, weil ja im Grundsatz man schon davon ausgeht, dass Rechtskraft gleich Rechtskraft ist und auch Friedenschaft sozusagen, eine Rechtsfriedenschaft, und dass man nicht jeden beliebigen Fall bis in alle Ewigkeit zurück wieder in Anführungszeichen aufrollen und aufmachen kann und Urteile wieder aufheben kann. Bloß weil irgendeinem einfällt, er hätte noch einen Zeugen gefunden oder er hätte noch irgendeine Urkunde hervorgezogen, aus der sich möglicherweise was anderes ergeben hätte. Das wird in der Regel nicht reichen. Und ich glaube, dass insbesondere dann eine Spur, ein Zeuge oder eine mögliche Spur dann sehr stark betont worden ist, auch in der Wiederaufnahmeanträgen oder einem Antrag, der sich aus einem, den Zusammenhang mit einem bei der Tat verschwundenen Revolver stand. Der Ehemann der Getöteten hatte im Hinblick auf den im Garten herumschleichenden Mann, den er beobachtet hatte, einen Revolver geladen und irgendwo hingelegt in eine Schublade. Und nach der Tat war der weg. Und mit einer ähnlichen Waffe, aber man weiß nicht, ob es dieselbe war, nur eine ähnliche Waffe, hat Jahre später eine andere Person ebenfalls zwei Menschen erschossen. Und dann, weil es dasselbe Kaliber war und dieselbe Fabrikat, kam man dann irgendwie auf die Idee, vielleicht war der es auch schon 1970. Das ist natürlich auch nicht gerade ein sich aufdrängende Schlussfolgerung. Also kann sein, kann
muss aber nicht, ja.
Muss aber nicht, ne? Also es gibt halt schon noch mehr als einen Mörder auf der Welt. Und ja, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Es war halt nicht erfolgreich. Und dieses Urteil ist rechtskräftig geblieben und deshalb ist er auch der Herr Bräunig in Haft geblieben.
Wenn wir von seinem Verhalten in der Haft ausgehen, welche Schlüsse sind da zulässig, dass er im Freigang nach einer sehr, sehr langen Haftzeit sich für Pornografie interessiert, finde ich nicht weiter verwunderlich und finde ich, kann man nicht gegen ihn verwenden. In der Sekunde, wo das dann aber in Richtung Gewaltfantasien geht, wird es schon interessanter, finde ich. Die Kabelbinder, die ausgeschnittenen Frauenköpfe.
Ja, ausgeschnittene Frauenköpfe weiß ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, so ganz genau, wie man das einordnen soll. Ist ja auch nicht gerade harte Pornografie, Frauenköpfe im Poesiealbum zu sammeln. Aber das
nee, die ist harte Pornografie gab es wohl parallel.
Ja, es war etwas ironisch gemeint. Die Kabelbinder sind natürlich schon von Belang. Wenn ich nochmal vielleicht kurz anders anfangen darf, in einem der Presseberichte, nicht in dem, aus dem ich vorhin zitiert habe, habe ich auch gelesen, er habe während der Haft keine Reue gezeigt. Und deshalb habe er auch nicht entlassen werden können. Das ist
auch ein verbreiteter Irrtum.
Bestenfalls extrem verkürzt, ja, wahrscheinlich aber vollkommen falsch. Jemand, der sich für unschuldig erklärt, der kann ja keine Reue zeigen. Das wäre ein völlig widersprüchliches Verhalten. Also man kann auch nicht, um das jetzt auch vollstreckungsrechtlich zu formulieren, darzustellen, man kann auch nicht unbedingt von jemandem erwarten, dass er gefälligst seine Tat aufarbeitet. Das wird natürlich gerne gesehen und würde natürlich auch zu einer
positiven Prognose
viel eher führen, als wenn er es nicht tut. Das ist schon klar. Aber aus der bloßen Haltung zu sagen, lass mich doch in Ruhe, ich habe aber keine Lust auf eure Therapien, weil ich war es ja gar nicht, wird man nicht unbedingt jetzt schon schließen müssen, der kommt bis zu seinem Tode hier nicht raus, weil er, solange er nicht angefangen hat, jetzt seine Mordfantasien oder was auch immer, oder seine Gewaltfantasien mit uns zu besprechen oder mit dem medizinischen Dienst oder psychologischen Dienst, finde ich ein bisschen schwierig. Insgesamt natürlich kann Verhalten in der Haft, sagen wir mal, offensichtliche Unwilligkeit, sich mit der Verurteilung in einer rationalen Weise zu beschäftigen etwa, oder wenn man an Fälle denkt, wo die Tatbegehung völlig unstreitig ist eigentlich und jemand sagt, ich war es trotzdem nicht, ich hatte zwar das blutige Messer in der Hand, als ich festgenommen wurde und stand über der Leiche, aber ich war es nicht. Alles gelogen, alle Richter waren bestochen, alle Polizeibeamten waren Verbrecher und so weiter. Da wird man sagen, wenn der dann noch in der Haft sitzt und sagt, will hier raus und mit euch rede ich überhaupt nicht, dann wird man sagen, das ist aber eine sehr problematische Persönlichkeit. Gut, und dann die Indizien während des Urlaubs oder dann der zeitweisen Bezugs einer Wohnung, offenbar im offenen Vollzug, das ist natürlich schon indiziell von Bedeutung. Im Einzelnen kann man das natürlich auch wieder nicht im Nachhinein noch beurteilen. Die zuständigen Leute der Vollstreckungskammer und Sachverständige wahrscheinlich haben sich darüber sicher Gedanken gemacht, was mit den Kabelbindern war und was er damit wollte. Und er wird es vielleicht auch irgendwie erklärt haben. Das wissen wir ja jetzt nicht. Man hat die Wohnung durchsucht und das gefunden und hat gesehen, ja, die Dranghaftigkeit seines sexuellen Verlangens hatte ihn auch im Alter von 50 Jahren noch nicht ganz verlassen. Und da hat er halt sich damit beschäftigt. Und was er sonst noch gemacht hat, weiß man nicht genau. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass er während des ganzen offenen Vollzugs, der war glaube ich 3,5 Jahre lang, keine einzige nachweisbare Straftat begangen hat. Mit was er sich fantasiemäßig beschäftigt hat, das kann man bestenfalls ahnen, aber dass er keine Umsetzung in die Praxis begangen hat, das immerhin kann man sagen.
Scheint halbwegs sicher zu sein, genau. Auf der anderen Seite gab es mehrere Lockerungen und Rücknahme von Lockerungen und mehrfach sind dann doch wieder aus Sicht mancher Beobachter einschlägige Dinge gefunden worden. Also die Pornohefte, die Damenunterwäsche, die Kabelbinder, eine Digitalkamera im Fach seines Motorrollers zusammen mit Pornofilmen. Man hat das gedeutet, er hat vielleicht wieder ausgespäht. Das ist alles irgendwie einfach auch mehrfach passiert, so dass.
Das ist klar, das sind ganz klare Indizien für eine schlechte Prognose. Das kann man gar nicht anders sagen, ja. Das kann alles Zufall sein, ist aber sehr unwahrscheinlich, dass alles nur Zufall ist. Und es kommt ja darauf an, er ist ja rechtskräftig verurteilt wegen zweifachen Mordes. Es ist ja jetzt nicht irgendwie so eine vage Vorstellung, dass er vielleicht mal irgendwann gefährlich oder gewalttätig werden könnte, sondern man muss ja vor dem Hintergrund sehen, dass ein Schwurgericht in einem langen Verfahren und nach mehrfacher Überprüfung dann auch rechtskräftig festgestellt hat, dass er diese Taten wirklich begangen hat. Und wenn dann natürlich solche Indizien auftauchen, sind die von großem Gewicht. Also man kann jetzt irgendwie sagen, ja, das war ja gar nichts oder muss ja gar nichts bedeuten. Ja, andererseits, man stelle sich nur die Berichterstattung vor, wenn der im Freigang dann plötzlich doch wieder jemanden umbringt oder lebensgefährlich verletzt, dann ist ja das Geschrei riesengroß. Wie konnte man so jemanden rauslassen? Oder ihm solche Lockerungen gewähren. Also ich denke, auf der Basis dessen, was ich jetzt weiß über den Fall, kann man alles auch irgendwie anders erklären. Aber es ist halt von der Justiz zunächst im tatgerichtlichen Verfahren und dann im Vollstreckungsverfahren so gesehen worden. Und ich halte das aus dem, was ich über den Fall jetzt weiß, keineswegs für unvertretbar, sondern eher für naheliegend.
Naheliegend, ja. Gerne würde ich nochmal sprechen über die Sexualität von Herrn Bräunig, über die ich nichts weiß, aber ich weiß, er war viele Jahrzehnte weggesperrt und es ist auf eine gewisse Weise, finde ich doch auch naheliegend, dass er sexuelle Wünsche, Träume, Vorstellungen auch nach Jahrzehnten oder gerade nach Jahrzehnten des Weggeschlossens hat. Wie kann ein so lange Gefangener damit umgehen? Können wir dazu irgendetwas sagen? Also deswegen habe ich auch so differenziert zwischen Kabelbindern und Dingen, die wirklich nach potenzieller Gewaltanwendung klingen und ich sag mal einer gewöhnlichen Befriedigung sexueller Gedanken nach einer so langen Zeit weggesperrt.
Ja, das betrifft ja zum einen die lange Zeit selbst. Also jedenfalls, wenn man heterosexuell veranlagt ist und jahrzehntelang in einem Männerknast sitzt, dann muss man sich dann halt schon Gedanken machen. Das ist ja eine der wesentlichen Freiheitseinschränkungen, die da stattfinden. Also eine wesentliche, substanzielle Beschränkung eigentlich der menschlichen Lebensmöglichkeiten, um das mal so auszudrücken. Das ist ja völlig klar, dass die Sexualität jetzt nicht einfach weg ist, bloß weil man verurteilt wurde wegen einer sexuell motivierten, das wurde ja unterstellt, obwohl es ja in dem Fall, wegen dessen Bräunig verurteilt wurde, sexuelle Handlungen an den Leichen sind ja nicht festgestellt worden. Deshalb war ja auch eine der Theorien, das hat überhaupt nichts mit Sexualverbrechen und Spannertum und so weiter zu tun, sondern das war einfach irgendwie ein Racheakt oder weiß der Kuckuck und so weiter. Es gibt ja da unendliche Möglichkeiten.
Genau, aber Herr Bräunig ist ja beobachtet worden vom Vater der Familie offenkundig beim Spannen.
Nicht Bräunig ist, sondern irgendein Mann ist beobachtet
richtig,
worden.
Und haben
Bräunig
Sie recht.
Ist
Sie
beim Spannen beobachtet worden. Und da hat man.
Und er dann, ist erwischt worden.
Nachdem der Ehemann der Getöteten sich, glaube ich, in Teheran aufhielt und als.
Außer Verdacht war, um das auch mal deutlich zu sagen.
Außer Verdacht war und auch sonstig keine. Die übliche, man sucht halt bei schweren Gewalttaten zunächst immer mal in der unmittelbaren Umgebung der Opfer, weil da die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass in der Umgebung sich jedenfalls einen Motivansatz findet, wenn noch nicht gleich der Täter. Aber das kam ja alles nicht in Betracht und da hat man gesagt, ja, dann war es vielleicht einer, der eingestiegen ist, weil er ein Spanner war oder weil er da sexuell was wollte. Und dann zufällig trifft man dann halt den spannenden Herrn Bräunig, offenbar in der näheren Umgebung einige Tage später.
Und es gab die Beobachtung des Vaters vor der Tat,
ganz
dass
genau,
da jemand ist. Deswegen dann auch wieder die Waffe.
Ganz genau. Und ja, also zurück zu Ihrer Frage. Das Leben wird ja nicht leichter, wenn man lange Zeit, 20, 30 Jahre in der Haft verbracht hat, sowieso nicht sozial besonders kompetent ist und jetzt auch nicht gerade ein Frauenschwarm ist. Dann wird es ja nicht leichter, jetzt einen Partner, Partnerin zu finden für seine sexuellen Wünsche. Und dann geraten halt Menschen, ich will das jetzt gar nicht so unmittelbar auf diesen Einzelfall beziehen, aber man kann sich ja vorstellen, dass Menschen dann in eine sehr stark isolierte soziale Situation geraten. Die haben jetzt auch keinen Freundeskreis da draußen, haben wahrscheinlich auch keine Arbeit, sondern sitzen da und warten auf die nächste Stütze oder sonst irgendwas und schleichen halt irgendwann zu irgendwelchen Straßenstrichen vielleicht und betreiben ansonsten halt eine individuelle Sexualbefriedigung. Und die kann so und so sein. Der Mensch ist halt sehr vielgestaltig. Und wenn man so disponiert ist, wie die Feststellungen hinsichtlich dieses Beschuldigten, Verurteilten getroffen worden sind, nämlich eine, sagen wir mal, deviante Sexualität, eine abweichende Sexualität mit solchen voyeuristisch spannerischen, aber auch aggressiven Zügen hat, dann ist ja klar, dass sich diese Fantasien auch weiter auswirken. Das ist genauso wie bei pädophil veranlagten Menschen, die kann man ja auch nicht einfach abstellen. Die sind halt pädophil und das bleiben sie in der Regel auch, ja, sondern das ist ja keine jetzt heilbare Krankheit, jetzt lass mal die Finger davon, dann irgendwann sagt er, okay, jetzt habe ich es mir anders überlegt, jetzt möchte ich endlich mal eine ältere Frau heiraten. Es ist auch für Dritte vielleicht ein gefährliches Leben und ein besorgniserregendes Leben, aber für den Betroffenen ist es natürlich auch ein schweres Leben.
Wenn wir kurz nochmal über das Spannen an sich sprechen, Spannertum, Voyeurismus, wie ist das eigentlich strafbar?
Das ist in der Regel gar nicht strafbar, also nicht als solches. Der Voyeurismus ist ja weit verbreitet in unserer Gesellschaft und ist auch nicht als verächtlich angesehen, sondern als beglückende Freizeitgestaltung. Also das Betrachten von nackten Körpern oder sexuellen Handlungen und so weiter ist ja tägliche Freizeitvergnügen von Millionen von Menschen vor dem Fernseher oder vor dem Video oder wo auch immer oder in irgendwelchen Clubs. Oder beim Model schauen und weiß der Kuckuck was. Also insoweit ist es ja, ist ja Voyeurismus an sich ist ja jetzt kein, sagen wir, ist ja noch keine schwerwiegende, gesellschaftlich geächtete Devianz. Aber das, was wir darunter verstehen, ist natürlich eher dieses spannermäßige.
Das Fernglas zum Nachbarhaus.
Ja, und früher in den 60er Jahren und 70er Jahren lagen noch die älteren Herren mit Ferngläsern auf den Dünen und schauten auf die FKK-Strände oder so ein Zeug, ja. Und sagten, oh, das ist ja unglaublich, ich empöre mich über die Maße und ging dann masturbierend nach Hause und so weiter. Also gut, das Spannen ist natürlich was Spezielles, das ist eine heimliche Beobachtung, die natürlich ohne Zustimmung des Opfers erfolgt, die dadurch so eine gewisse Machtstellung dem Täter verleiht, der sich ja in der Regel verborgen hält und dann aus so einer überlegenen Situation heraus sowas beobachtet. Man kennt das ja auch, da gibt es Leute, die bohren Löcher in Umkleidekabinen oder in Damentoiletten, werden irgendwelche Minikameras angebracht. Also da gibt es ja die erstaunlichsten Kunststücke, die da vollbracht werden, um an irgendwelche heimlichen Bilder von Menschen zu kommen und sich daran sexuell zu ergötzen. Dabei können natürlich Straftaten begangen werden, aber nicht das Spannen selbst ist strafbar. Aber Straftaten können zum Beispiel Hausfriedensbruch sein, können insbesondere jetzt auch sogenannte Stalking, also Nachstellung sein. Das kann das Aufnehmen von Bildaufnahmen aus privatem Bereich sein. All das ist strafbar und erfasst auch in seiner Breite das meiste von diesen dann auch wirklich unangenehmen und, wenn es rauskommt oder auffällt, die Opfer auch sehr stark beunruhigenden Handlungsweisen. Wenn man jetzt irgendwie nur so aus dem gegenüberliegenden Haus mit einem Fernglas immer die Dame auf dem Balkon beim Sonnenbaden beobachtet, fällt mir jetzt nicht so richtig was ein, warum das strafbar sein sollte. Ja, es ist halt unangenehm und nervig und es kann natürlich die Grenze überschreiten, aber es muss es nicht.
Kommt das Zivilrecht hier manchmal ins Spiel, dass es Dinge sind, die vielleicht mit dem Strafrecht gar nicht so effektiv bekämpft werden können, wie mit zivilrechtlichen Schadensersatz, Unterlassungsansprüchen?
Ja, und insbesondere Unterlassungsansprüchen, ja, natürlich. Schadensersatz, wenn ein Schaden vorliegt, aber Unterlassungsansprüche können da auf jeden Fall vorliegen und dann auch durchgesetzt werden. Genauso wie man auch nach Möglichkeit nach dem Gewaltschutzgesetz vorzugehen, wenn das so in die Nähe der Nachstellung gerät. Und dann halt Annäherungsverbot oder Ähnliches erlassen. Aber da ist ja schon eine Grenze überschritten, wo man sagt, das ist der, der mir immer nachstellt, der mich ständig beobachtet und so weiter. Das ist ja eine konkrete Person. Der klassische Spanner, so wie wir uns vorstellen, der wird ja immer als eher feiger Mensch, also als verklemmter Mensch und so weiter empfunden. Das muss nicht so sein. Ist ja auch eine deutliche Grenze jetzt, sagen wir mal, zu Straftaten des Exhibitionismus. Das sind ja Männer regelmäßig, das sind ja auch nur Männer strafbar wegen Exhibitionismus, kann man auch wieder sagen, erstaunlicherweise, die ja auf Anonymität gerade wenig Wert legen oder meistens sogar gar keinen Wert legen, sondern sich offen zeigen. Und da sind die Abgrenzungen schwierig. Die Frage ist immer, gibt es eine Tendenz, die Distanz zu unterschreiten oder zu verringern? Gibt es eine aggressive Tendenz in diesem Verhalten? Wer sich immer nur in Badeanstalten herumdrückt und aus der Ferne sich lüsterne Gedanken macht und ansonsten Angst vor Menschen hat und keinerlei aggressive Tendenz zeigt, der ist lästig, aber nicht wirklich gefährlich.
Und warum ist das beim Exhibitionismus nur auf die Männer beschränkt, wenn sie mit Polizisten sprechen? Die erleben durchaus auch Frauen, die sich in der Öffentlichkeit provokativ entblößen, in psychischen Ausnahmesituationen, in Protestsituationen, unter dem Eindruck von Alkohol. Also ich habe nicht den Eindruck, dass das Phänomen jetzt spezifisch männlich wäre.
Ja, ehrlich gesagt weiß ich das nicht wirklich genau. Also sexualwissenschaftlich kann ich da jetzt keine profunden Ausführungen machen. Dass man sich natürlich aus Protest oder aus Wut oder aus Berauschtheit oder aus was auch immer für Gründen jetzt entblößt, das mag schon sein, das tun wahrscheinlich viele Menschen oder jedenfalls einige und nicht nur die Menschen eines bestimmten Geschlechts, dass sich die ganze Sexualität oder ein Großteil der eigenen Sexualität auf diesen Drang bezieht, das scheint mir jedenfalls so nach meiner Kenntnis doch ein weithin eher männliches Phänomen zu sein. Wobei aber man dazu sagen muss, dass das natürlich sehr stark sozial geprägt ist, diese Vorstellung, und sich auch so eingeübt hat. Man könnte theoretisch es selbstverständlich auch anders sehen. Und dazu kommt noch immer, dass männliche Sexualität ja jedenfalls, ich will jetzt nicht allzu tief in die tiefen Psychologie eindringen, aber männliche Sexualität wird ja doch überwiegend als eher aggressiv oder eher bedrohlich wahrgenommen und auch identifiziert als weibliche Sexualität. Also wenn man sich das konkret vorstellt, wenn eine Frau öffentlich, sagen wir, ihre primären Geschlechtsmerkmale präsentiert, fällt ja niemand jetzt vor Angst in Ohnmacht. sondern da würde man ja irgendwie sagen, hat die noch alle Tassen im Schrank oder was ist los? Oder man wäre begeistert. Ne? Während Männer, die auf Kinderspielplätzen rumlaufen oder nachts mit geschlossenem Trenchcoat durch die Straßen ziehen und beim Entgegenkommen einer Frau plötzlich den Mantel aufreißen, die werden ja doch als, sagen wir mal, sehr bedrängend und auch furchterregend wahrgenommen. Also es ist so eine Mischung zwischen wahrscheinlich sexualwissenschaftlicher, psychologischer, kriminologischer Betrachtung und soziale Einübung. Jedenfalls in unserem geltenden Strafrecht ist der sogenannte Exhibitionismus ausschließlich für Männer strafbar.
183, wenn ich richtig liege.
183 StGB.
Zum Schluss würde ich gerne nochmal auf die 53 Jahre kommen. Nach allem, was wir jetzt besprochen haben, stelle ich so als Fazit fest, richtig aufklären können wir es nicht. Richtig furchtbar katastrophal falsch scheint die damalige Entscheidung nicht zu sein. Trotzdem ist die Haftstrafe für Herrn Bräunig außergewöhnlich lang. Es hat eine Reihe von Versuchen der Lockerung gegeben, die möglicherweise von ihm verschuldet gescheitert sind. Er ist jetzt als hochbetagter, pflegebedürftiger Mann entlassen worden. Ist das unterm Strich trotzdem ein arg großes Opfer, was ihm da auferlegt worden ist, so lange in Haft zu sein? Oder ist es einfach das, was unser Strafrecht mit Blick auf die Gefährlichkeitsprognose von ihm einfach ihm abverlangt, um abstrakt die Gesellschaft zu schützen?
Vorab muss man noch erwähnen, wie das Verfassungsgericht, das Bundesverfassungsgericht, seine Entscheidung letzten Endes begründet hat. Denn die Begründung stützte sich ja auch gerade auf das, was Sie vortragen, dass halt diese exorbitant lange Haftzeit eine große Rolle spielte. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, nachdem die erneute Ablehnung der Strafaussetzung zur Bewährung verfassungswidrig war, berief sich ja auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Und das ist eine Begründungsfigur in Anführungszeichen des Verfassungsgerichts und des Verfassungsrechts, die da schon von Bedeutung ist. Eine Freiheitseinschränkung, ein Freiheitsentzug ist selbstverständlich immer ein sehr schwerer Eingriff. In unserem Recht der schwerste Eingriff des Staates in die Freiheit seiner Bürger. Das ist ein sehr schwerer Eingriff, egal wie lange das ist. Und auch für ganz kurze Freiheitsentziehungen benötigt man ja dann schon einen Richter, der sich intensiv damit beschäftigt hat. Wenn jemand so eine lange Strafe kriegt, ist das eine gravierende Einschränkung, die natürlich zu rechtfertigen ist aus Schuldgesichtspunkten. Und das Verfassungsgericht sagt aber, je länger eine Haft dauert, desto schwerer wird auch die Beeinträchtigung. Und zwar nicht nur linear schwerer, sondern sie wird sozusagen substanziell, sie wird progressiv schwerer. Das heißt, der Spielraum der Entscheidung, das immer noch für verhältnismäßig zu halten, wird mit der Dauer der Haft, wenn sie so lang ist, tendenziell immer kleiner. Und wenn jemand 40 oder 50 Jahre gar in Haft ist, dann ist der Spielraum für negative Prognosen sehr gering. Wenn jemand schon über 70 Jahre alt ist, 75 Jahre alt ist, 77 glaube ich, bei der Entlassung oder was, und die Tat schon so lange zurückliegt, keine weiteren Taten vorgekommen sind und die letzten Gegenindizien, also Indizien für die Gefährlichkeit schon auch wieder viele Jahre zurücklegen, und es sich bei der Gefährlichkeit um Sexualstraftaten handelt, die ja jetzt bei einem
78-jährigen
Mann ja auch nicht mehr, sagen wir, im Vordergrund seiner Aktivitäten stehen, wahrscheinlich, dann ist der Spielraum dann auch irgendwann ausgeschöpft. Und dann muss man sagen, okay, selbst wenn dann ein theoretisches Restrisiko jetzt bleibt, muss der Staat, muss die Gesellschaft es hinnehmen und kann nicht sagen, solange nicht eine 100%ige Sicherheit besteht, kann der nicht entlassen werden. Und das ist ja eine ganz wichtige Frage. Auf Ihre Eingangsfrage zurückzukommen, nein, ich glaube, dass das gerechtfertigt ist. Das ist der Sinn, der vom Gesetzgeber vorgesehene Sinn der Sache. Für einen Mord gibt es lebenslange Freiheitsstrafe und die ist halt im Grundsatz lebenslang. Und nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1977 gebietet der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, dieses lebenslang nicht als Verlust jeglicher Chance auf Freiheit auszugestalten, sondern auch dem zu lebenslanger Haft Verurteilten noch eine Chance zu geben. Aber die muss er dann auch nutzen und die ist nicht voraussetzungslos, sondern die setzt voraus, dass eine positive Prognose für die Zukunft gestellt werden kann. Solange die nicht gestellt werden kann, mit zunehmender Anforderung, wie ich gerade geschildert habe, sind die Voraussetzungen nicht gegeben. Und wenn man mit Recht, also jetzt im rechtstechnischen Sinne mit Recht sagen kann, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand weitere schwere Gewalttaten begeht, beispielsweise, das ist eine realistische Möglichkeit, dann wird halt die Strafe weiter vollstreckt.
Ja. Das war der Fall Klaus Bräunig. Ich sage danke Thomas Fischer und danke an Georg Brandl in der Regie und Gaston Weber an den Reglern. Außerdem Dank an Chris Eckert, Walter Filz, Sonja Hase, Marie-Claire Schneider und Lena Wernhöfer. Und ich danke alle, die geholfen haben, auch wenn die Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Unser Anrufbeantworter, ich mache ihn an.
Hallo Holger, hier ist Katrin. Ich habe im vergangenen Jahr gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen an einem neuen Podcast gearbeitet. Er heißt Mohamed Rameh, wenn die Polizei tötet. Es geht um die Geschichte von Mohamed Rameh, einem geflüchteten Jugendlichen, der bei einem Polizeieinsatz in Dortmund erschossen wurde, von der Polizei. Gerade stehen 5 Polizistinnen und Polizisten vor Gericht. Und in dem Podcast gehe ich der Frage nach, wie es so weit kommen konnte. Und zwar aus allen Perspektiven. Ich spreche mit Mohameds Betreuern, seiner Familie im Senegal, mit Aktivisten, People of Color und mit Polizisten. Den Podcast gibt's in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Danke für den freundlichen Anruf und danke auch für Ihr Zuhören. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge geht es um jugendliche S-Bahn-Schubser in Nürnberg. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.